Neue Kaffeekultur in Mahl, Bringpforzheide Erweiterung, kommt die Deponie durch die Hintertür und viel los am langen Pfingstwochenende in Mahl.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen zu Mahlzeit, dem Podcast der Mahler Zeitung. Heute mit einem Gast zum zweiten Mal, nämlich Frau Dr. Ulrike Bärtlich. Hallo.
Ich grüße Sie.
Und meiner Kollegin Martina Müller.
Schönen guten Morgen.
Ja, und mein Name ist Katharina Göke. Ja, Frau Dr. Bärtlich, Sie sind Mitbegründerin und Vorsitzende des Fördervereins Clara Hospiz. Stellen Sie sich doch gerne mal für unsere Zuschauerinnen und Zuhörer vor.
Ja, das ist richtig, was Sie gerade gesagt haben. Das bin ich seit 9 Jahren und außerdem bin ich niedergelassene Allgemeinmedizinerin in Mahl zusammen mit meinem Mann, meinem Sohn und einem weiteren Kollegen. Und ich bin Mutter und Großmutter und das besonders gern.
Sehr schön. Ja, und Sie sind ja heute hier, weil Sie mit anderen Initiatoren ein neues Projekt in die Tat umsetzen wollen. Martina, du bist da im Thema, deswegen übergebe ich mal an dich.
Genau, vielen Dank. Ja, ich glaube, Frau Dr. Bärtlich muss man wirklich in Mahl kaum noch vorstellen. Sie waren so aktiv in den letzten Jahren, was das Clara-Hospiz angeht. Das Ergebnis kann man sich ja angucken am Lipperweg und alle freuen sich, dass es die Einrichtung jetzt gibt hier in Mahl. Und Sie ist ja auch ständig ausgelastet, wenn ich das richtig weiß. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile auch ein 11. Zimmer für einen 11. Gast.
Oder? Das ist in Planung, das muss natürlich beantragt werden, genehmigt werden.
Ja.
Aber die Gesellschaft hat das beschlossen, dass wir das beantragen und verwirklichen wollen. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr so werden.
Aber insgesamt kann man schon sagen, das ist für Mahl ein wirklich schönes und ein sehr gelungenes Projekt geworden.
Ja, vielen Dank. Sehe ich auch so.
Das kriegt man ja auch so gespiegelt. Das ist ja jetzt nicht eine Meinung, die nur wir als Mahler Zeitung immer wieder vertreten, sondern das kommt ja auch tatsächlich aus der Bevölkerung. Sie haben immer noch viel Unterstützung, viele Aktive, die da ehrenamtlich mitwirken.
Absolut.
Und deshalb hat es mich ehrlich gesagt gar nicht so überrascht, als ich dann eine Einladung zu einem Gespräch bekam. Ich fand das auch sehr nett, dass Sie auf mich zugekommen sind und Sie gesagt haben, es gibt da so eine Idee, ein Inklusionscafé für Mahl.
Genau.
Nun muss man vielleicht einmal noch kurz so ein bisschen zurückspulen zum Hintergrund und weil es auch natürlich schon Reaktionen auf die erste Berichterstattung gab, die wir schon gemacht haben. Es gab ja durchaus schon mal Impulse für ein mögliches Inklusionscafé. Die kamen aus der Politik, zum Beispiel von der Fraktion Fokus Mahl oder auch von den ehemals Bündnisgrünen, die gesagt haben, warum nicht so ein Café in Marschall 66? Das ist aber, glaube ich, ein bisschen was anderes als die Idee, die Sie jetzt haben. Vielleicht mögen Sie einfach mal sagen, was jetzt Ihre Idee ist.
Genau, wir möchten also an einem möglichst zentralen Ort eine Begegnungsstätte errichten und da gleichzeitig dann diesen Inklusionsgedanken verwirklichen. Und uns ist wichtig, Leben in die Umgebung reinzubringen. Und deshalb möchten wir schon an einer Stelle das Café eröffnen, wo Leben benötigt wird. Also zum Beispiel in Hüls. Denkbar ist auch irgendwo an der Bergstraße. Und ja, ich finde diese Idee, ein Inklusionscafé zu machen, besonders gut, weil gerade hier in Mahl demnächst ja sehr viele Arbeitsplätze für körperlich oder geistig Behinderte wegfallen. Und gleichzeitig erhöhen sich hier die Leerstände. Und das hatte viele Gründe, warum wir auf diese Idee gekommen sind. Aber ich finde es sehr naheliegend.
Sie haben sich ja auch schon eine Einrichtung angeguckt, wo Sie gedacht haben, ach ja, sowas funktioniert und es könnte vielleicht auch in Mahl funktionieren. Was können Sie uns denn dazu noch erzählen?
Also ich persönlich war da nicht, sondern da waren Pastor Müller und der Gemeindereferent Herr Heeg. Die waren in Vechta und haben sich genau so einen Inklusionsbetrieb angesehen. Dort wird ein Café betrieben und ein kleines Bistro. Die haben mittlerweile sogar auch einen kleinen Lieferservice, also man kann da einen Partyservice ordern. Und das hat erstaunlich große Ausmaße angenommen. Es wird vom Johanneswerk betrieben und ist ein Erfolgsmodell. Ich glaube, wenn man niederschwellig so etwas einrichten kann, dass man Kontakte herstellen kann zwischen Menschen, die es eben schwerer haben im Arbeitsleben als wir alle, dann ist das eine Bereicherung für die Stadt.
Nun muss man jetzt schon feststellen, das sehen offensichtlich nicht nur Sie so. Ich habe einen ersten Artikel dazu geschrieben und der hat wirklich viel Resonanz hervorgerufen, ja. Eigentlich durchweg positiv. Die Leute haben gesagt, ja, ich war im Urlaub zum Beispiel schon mal in Salzburg, habe ich so ein Café besucht. Ich bin, andere hat geschrieben, ich bin regelmäßig in den Niederlanden. Da gibt es so ein Café, da gehen wir immer hin, also da sind wir Stammgäste. Und es macht Spaß hinzugehen, man hat einen guten Eindruck von den Arbeitsbedingungen und man hat eben auch den Eindruck, dass dort was funktioniert, was ja durch die UN-Konvention eigentlich längst Alltag sein sollte, nämlich ganz selbstverständlich arbeiten da Menschen mit und ohne Behinderung zusammen und am Ende kommt ein gutes Produkt heraus, das hergestellt wird von Menschen, die gute Arbeitsplätze haben. Also da kommen ja ganz viele Faktoren zusammen. Nun muss man dazu sagen, sie suchen jemanden, der Träger sein könnte. Ne? Ich glaube, richtig. Das ist so bei einigen etwas missverständlich angekommen, weil wir ja eine Expertise von der Inklusionsfachberaterin der Diakonie hatten. Das heißt jetzt nicht, dass die Diakonie schon gesagt hat, ich werde Trägerin Nein. dieser Einrichtung, sondern es wird jemand gesucht und sie haben einfach die Fachkenntnisse von Frau Riese sich zu eigen gemacht und haben gesagt, wir fragen die mal, wie könnte das denn in Mal geschehen oder wie könnte man das grundsätzlich überhaupt angehen? Was ist denn darüber hinaus schon passiert? Gibt es schon irgendwie so eine Idee für einen etwas konkreteren Standort? Gibt es schon Gesprächspartner? Was kann man denn jetzt schon sagen?
Also tatsächlich haben wir uns an die Diakonie gewandt, weil meiner Erfahrung nach die meiste Erfahrung hier in Mal haben. Und das ist auch sehr hilfreich. Die Frau Riese ist extra Fachkraft und Integrationsbeauftragte für dieses Thema und hat mir gleich eine Fülle von Informationen gegeben und ich war überrascht, wie stark so etwas gefördert werden kann. Nichtsdestotrotz, die Diakonie hat uns noch keine Zusage gegeben. Die sind unser Wunschpartner, weil ich einfach glaube, dass die meiste Erfahrung haben und das auch am besten umsetzen können. Und wir haben angeboten, wir suchen jetzt ein Ladenlokal, was dafür geeignet ist. Wir haben tatsächlich ein paar im Hinterkopf, aber da sind die Gespräche noch nicht so weit fortgeschritten, dass ich da jetzt schon was zu sagen möchte. Ursprünglich hatten wir an den westfälischen Bauern gedacht, der zu der Zeit, als die Idee entstand, zum Verkauf stand. Aber das hat sich ja mittlerweile erledigt, weil der verkauft worden ist. Da waren wir einfach noch nicht weit genug in unseren Planungen. Wir würden uns freuen, wenn jemand uns ein Ladenlokal, was geeignet ist, anbieten kann. Es muss natürlich in irgendeiner Weise sozialverträglich sein. Ich denke, die Diakonie steigt dann nur ein, wenn sich das wirtschaftlich auch rechnen wird. Das ist selbstverständlich.
Und es muss ja darüber hinaus auch eine gewisse Größe haben und die Richtig. Möglichkeit auch haben, wenn Sie sagen, wir machen einen Kaffee, dann muss man ja auch irgendwas haben, eine Küche, wo man Speisen, Getränke zubereiten kann, ne? Wo man das Kaffeebetrieb auch realisieren kann.
Wobei so eine Einrichtung dann auch wieder gefördert wird, damit sie auch behindertengerecht ist. Das geht alles über LWL und die Fördermöglichkeiten sind wirklich umwerfend gut. Und deshalb bin ich auch so optimistisch, dass das klappen wird.
Also ich bin schon deshalb optimistisch, weil wir ja ein gutes Beispiel, das wir vorhin schon genannt haben, am Lipperweg in Mal schon kennen, wo es natürlich auch ein bisschen langen Atem brauchte. Ne? Also das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, so nächstes Jahr im Januar ist Eröffnung, sondern wo man jetzt wirklich die Idee einfach in die Breite tragen muss. Das hat offensichtlich im ersten Aufschlag schon ganz gut funktioniert, denn auch Pfarrer Müller hat mir erzählt von positiven Reaktionen und von Menschen, die auch schon sagen, ach ja, ich könnte mir auch vorstellen, da irgendwie mitzuwirken. Es soll aber, wenn ich das richtig erinnere, nicht so sein, dass es wie beim Clara-Hospiz einen Förderverein gibt, der sich kümmert. Das ist richtig so, ne?
Das ist richtig. Wir wollen diesmal als Ideenanstoßer fungieren und wir wären sehr dankbar, wenn eine Trägergesellschaft das übernimmt, sprich Diakonie, weil die meiner Meinung nach die größte Expertise haben. Das ist mir zu aufwendig und zu langatmig, um jetzt einen neuen Förderverein zu gründen. Und es muss sehr professionell betrieben werden. Man hat ja nicht nur Arbeitsplätze für Behinderte oder körperlich oder geistig Benachteiligte, sondern auch noch ganz viele Arbeitsplätze, um diese Menschen zu begleiten, um ihnen zu ermöglichen, auch arbeiten zu können. Und das ist dann schon wieder ein mittelständischer Betrieb. Wir wollen ja auch nicht neu bauen, wie das beim Clara-Hospiz war. Es hat schon eine andere Wertigkeit, finde ich.
Ja, dann jetzt vielleicht auch nochmal an dieser Stelle der herzliche Aufruf, wer auch immer sich aufgerufen fühlt und sagen kann, ich wäre imstande, in der Lage und willens, mich an so einem Projekt in irgendeiner Art und Weise zu beteiligen, kann sich gerne bei uns, vielleicht bei Ihnen, ich weiß nicht, wo er sich
auch am besten... Auch bei mir, selbstverständlich.
Gut. Per E-Mail oder wie wollen Sie das gerne machen? Das sollten wir vielleicht dazu sagen.
Per E-Mail wäre am einfachsten. Alle meine Kontaktdaten sind ehrlich gesagt auf der Webseite vom Clara Hospiz veröffentlicht und man kriegt mich, wenn man mich haben will.
Das ist nicht so schwer. Das wissen wir aus Erfahrung. Aber zumindest ist meine Einschätzung nach der ersten Veröffentlichung, kann man sagen, also die Zeit ist reif für so ein Projekt.
Mhm. Ja.
Diese positive Zustimmung, ich war sehr überrascht von der Vielzahl der Kommentare, die wir dafür bekommen haben. Und wie gesagt, das fast durchweg positive Feedback, das gesagt hat, ja, das funktioniert und wir finden die Idee gut. Und für eine Stadt wie Mal ist es auch ein schönes Projekt.
Also ich habe auch schon Lob von höchster Stelle bekommen. Auch der Bürgermeister kam gleich auf mich zu und hat gesagt, dass er sich sehr freut, dass wir auch uns um solche Menschen kümmern. Und nebenbei, was mir ganz wichtig ist, das möchte ich auch mal betonen, ich finde das beeindruckend, wenn man sieht, wie viel Selbstbewusstsein, wie viel Bestätigung Menschen mit Behinderungen durch eine regelmäßige berufliche Tätigkeit bekommen. Das ist umwerfend und jede Förderung wert, finde ich.
Auf alle Fälle.
Wir haben ja auch alle Bestätigung durch unseren Beruf. Manchmal macht er uns nicht so viel Spaß, manchmal macht er uns mehr Spaß. Aber Beruf ist eine wichtige Komponente in unserem Leben. Und umso mehr wertschätzen das Menschen mit Behinderung, die sonst vielleicht auf dem Arbeitsmarkt überhaupt keine Chance haben.
Ja, und ich hatte ja nicht umsonst auch die Veröffentlichung so ein bisschen als Einstieg, mit dem Einstieg garniert, dass Tim Melzer ja bekannt geworden ist mit einem Projekt, für das er hier in Mal sich auch 2 Grimme-Preise abgeholt hat. Im Schwarzwald hat er einen Hotelbetrieb gemacht mit Menschen mit Down-Syndrom und das war schon echt sehr bewegend auch, ne? Auch die Leute hier kennenzulernen. Wir waren ja vor Ort und haben die auch getroffen. Und das ist genau das, was Sie sagen. Die treten, sehr, wie jeder andere auch, der einen Preis bekommt, treten dann ganz selbstbewusst vor die Kamera.
Natürlich.
Und Tim Melzer mittendrin. Also das hat mich sehr beeindruckt. Beziehungsweise den Kollegen, der vor Ort war. Ich konnte es leider auch nur im Livestream hier in der Redaktion sehen. Aber da, ne, und man kennt das ja auch aus anderen Zusammenhängen. Ne? Wenn man selber was produzieren kann, wenn man es herstellen kann, wenn man Kontakt zu anderen Menschen hat, ist das Leben einfach ein bisschen schöner.
Richtig.
Dann kommen wir mal zu unserem Werbeblock. Alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich auf unserer Webseite www.maler-zeitung.de und auch in der MZ Plus, die es für Android und iOS gibt. Dort könnt ihr dann natürlich nicht nur diesen Podcast verfolgen, sondern findet auch ganz viele andere Sachen. Wir machen Livestreams, wir machen Videos, natürlich unsere ganzen Artikel, Bildergalerien. Wir sind auch im Sport unterwegs. Ein Blick lohnt sich definitiv und in den Shownotes findet ihr nach wie vor einen Link, 4 Wochen für 1 Euro und einfach mal antesten und schauen, ob das vielleicht was für euch ist. Dann haben wir noch einen Aufruf von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Logistik, immer noch zu den Taschengeldjägern. Das ist eine Aktion, die sich an Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 13 und 17 Jahren richtet, die gerne mal Zeitungen oder Anzeigenprospekte verteilen wollen und sich ein bisschen Geld dazu verdienen wollen. Da suchen wir für Mal und Härten noch Leute. Da könnt ihr, wenn ihr Interesse habt, unter taschengeldjäger.de, Jäger natürlich mit AE, nachschauen, ob das was für euch ist. Und als letzten Aufruf sucht unser Werbemarkt noch Telesales Manager für unseren Standort hier in Mal. Da geht es um den Verkauf von Digital- und Print-Werbeprodukten für unsere Kunden hier im Verbreitungsgebiet. Frei nach dem Motto Explore Your Sales Talents. Genau unter dieser Adresse exploreyourtalents.de kann man auch /jobs kann man auch nachgucken. Da findet ihr alles, was damit zu tun hat und könnt euch auch dort direkt bewerben. Auch die Links gibt es wie immer bei uns in den Shownotes. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem anderen Thema, das jetzt in letzter Zeit viele Malerinnen und Maler wieder beschäftigt, nämlich die Bringfortshalde, die Halde-Bringfortshalde-Erweiterung. So, jetzt habe ich es. Ja, wie auch schon im Podcast besprochen, gibt es wieder Gerüchte, dass die RAK die Halde mit Gefahr und giftigen Stoffen aufschütten soll. Also wieder die Gerüchte um eine Gefahrstoffdeponie. Das war eigentlich schon längst vom Tisch, hatte mein Kollege Thomas Prusch auch schon drüber berichtet. Die RAK dementiert das auch weiterhin vehement. Aber jetzt hat mein Kollege Thomas Prusch nochmal mit Uwe Lienemeyer, dem Vorsitzenden der Bürgerinitiative Mal Hamm, gesprochen, die schon seit Jahren gegen die geplante Aufschüttung der Halde kämpft. Und der misstraut diesem Dementi ziemlich. Ja, Martina, du bist auch im Thema, du bist ja auch schon lange hier. Seit wann gibt es das Thema der Deponie eigentlich?
Das stimmt, ja, das ist ja vielleicht auch für Sie ein interessantes Thema. So weit wohnen Sie auch nicht weg. Und tatsächlich, ich kenne das Thema, ich würde sagen, seit 2017 und 2019 wurde es dann nochmal so ein bisschen konkreter. Es geht um die, ich fasse das vielleicht nochmal kurz zusammen, ja, um gerne. Die 46 Hektar große Halde Bringfortsheide-Erweiterung. Da ging es zunächst darum, muss die überhaupt aufgeschüttet werden? Ist die überhaupt richtig abgedeckt? Was kann da entstehen? Das war mal das Ursprungsthema. Das hat dann Anwohner auf den Plan gerufen, die dann auch eine Bürgerinitiative gegründet haben. Und es ging schlussendlich tatsächlich darum, soll da eine Deponie entstehen? Mhm. Man muss dazu wissen, parallel war dann klar, im ganzen Regierungsbezirk Münster fehlt es in den nächsten Jahren an Deponieflächen. Mhm. Und Mal kam dann ins Spiel mit der Bringfortshalde-Erweiterung als möglicher Standort für eine Deponie, jetzt muss ich nochmal nachdenken, DH1. Mhm. Sprich, es sind Bauschutt, aber auch so Schlämme aus Kläranlagen oder aus Kraftwerken und Rostasche, wenn ich das richtig entsinne. Also so ein paar Stoffe, wo gleich bei den Anwohnern alle Alarmglocken angingen und die RAK erstmal gut zu tun hatte, das ein bisschen zu zerstreuen. Also ist wirklich viel passiert. Ich kann mich noch erinnern, die Bürgerinitiative kam in die Redaktion, die hatten drei Leute unter jedem Arm zwei Aktenordner, haben gesagt, hier, das geht nicht, da ist es nicht richtig. Wir haben Schadstoffmessungen veranlasst und es war wirklich richtig, die waren tief getroffen, weil sie eigentlich mal dort ihre Häuser gebaut hatten mit der Perspektive, es wird mal aus der Halde eine Freizeit- und Erholungslandschaft. So, da war natürlich die Aufregung groß, ne? Und auch die Stimmung sehr, ich sag mal vorsichtig, gereizt damals. So, das ist tatsächlich dann 2022 hat das geendet, in dem Moment, als die RAG sagte, wir würden ins Auge fassen, auf der Halde Bringfortshalde-Erweiterung einen Photovoltaik-Standort zu errichten. Damit konnten sich die Anwohner dann schon eher anfreunden. Und jetzt ist es erneut ins Spiel gekommen, weil die RAG angekündigt hat, die Deponie aufzuschütten. Sie sagen zwar selber, nein, das wird Erdaushub sein, ne, von Baustellen, also da wird nichts passieren. Jetzt bringen wir den Namen Uwe Lienemeyer ins Spiel. Das ist der Vorsitzende der Bürgerinitiative und der sagt, ich glaube denen einfach nicht. Mhm. Es ist auch ein bisschen schwierig für Außenstehende nachzuvollziehen, das muss man fairerweise sagen. Ich möchte jetzt niemandem unterstellen, weder der RAK noch sonst irgendeinem Akteur, dass es da so Pläne gibt, die Leute hinters Licht zu führen. Ich war selber auf Bürgerinformationsveranstaltungen. Das ist natürlich auch so eine komplexe Geschichte. Wenn man da reinstolpert und will eigentlich nur wissen, was passiert in meiner Nachbarschaft, ist es schwierig zu durchschauen. Klar ist, dass die RAG bis 2035 alle ihre Halden an den RVR verkauft. Und der muss natürlich dann gucken am Ende des Tages, was mache ich denn jetzt mit der Halde? Mhm. Freizeit und Erholung ist gut, kostet aber auch viel Geld. Ne? Man muss so eine Halde ja dann erstmal herrichten. Es gab ja auch mal ehrgeizige Pläne, diesen Standort für die internationale Gartenausstellung IGA 2027 herzurichten. Okay. Damit hat Mal sich beworben. Wir kennen das vom Volkspark, ja. Der ja mit drin ist, genau. Der ja auch wunderschön umgestaltet wird, wie ich persönlich finde. Ich glaube, wenn das fertig ist, ist das wirklich ein Vorzeigeprojekt. Aber die Halde ist dann auch rausgefallen. Ne? So. Und jetzt ist die Diskussion wieder da. Und die Ängste der Maler gründen auch darauf, dass in der Nachbarstadt Dorsten ja eigentlich auch eine Halde ist, die parallel zum Mal immer mit in der Diskussion war. Die Hürfeldhalde, die ja direkt an der Stadtgrenze ist und die tatsächlich auch Teile der Malerbewohner direkt treffen würde. Also wenn man in Polsum, in Frentrup oder auch da Brassert-Lippe in der Ecke wohnt, ist es nicht weit bis zur Hürfeldhalde. Ne? Also das wäre wahrscheinlich für die Anwohner Bringfortsheide viel weiter weg. Ne? So. Also das ist schon ein kniffliges Thema. Die Stadt Dorsten wehrt sich sehr vehement, hat Klage eingereicht. Ich will jetzt nicht das ganze Prozedere auflisten. Und natürlich sehen wir uns jetzt so ein bisschen gegenseitig auch in der Konkurrenz. Also es ist immer so, wenn mal irgendwas irgendwie öffentlich wird, dann reagiert Dorsten und umgekehrt genauso. Ja. Also wir gucken schon sehr, sehr, was passiert denn jetzt gerade? Klar ist im Moment, glaube ich, gar nichts. Außer wir kennen die offiziellen Stellungnahmen der RAG.
Ja.
Der Kollege Thomas Brüsch war ja dann mit einem Vertreter auch auf der Halde und hat sich das alles angeschaut und hat sich das wirklich auch sehr detailliert erklären lassen. Wir haben jetzt auch keinen Anlass zu zweifeln, dass es so kommen wird. Aber man kann auf der anderen Seite auch die Sorge der Anwohner verstehen.
Absolut. Ja, ich glaube, was feststeht, was Thomas ja auch immer wieder berichtet hat, ist, dass die Halde schon aufgeschüttet werden muss, weil es ja aktuell noch so ein Plateau ist und die soll schon so eine Haldenform bekommen. Aber die RAG sagt halt eben, wie du auch schon gesagt hast, nicht mit Gefahrstoffen. Also das ist dann irgendwie Bauschutt, der zum Beispiel auch im Straßenbau oder so verwendet wird, was die RAG sagt, aber aufgeschüttet werden soll sie auf alle Fälle. Und dass das dann wieder Anwohner und auch eben die Bürgerinitiative auf den Plan ruft und denen Sorgen macht, dass es dann vielleicht doch die Deponie wird, kann man ja auch absolut verstehen.
Ja, hinzu kommt ja noch ein Aspekt und das ist der, dass die RAG ja auch schon angekündigt hat, also wenn die Halde aufgeschüttet wird, dann reden wir von 320.000, ja, korrigiere mich, wenn ich die Zahl nicht richtig
habe. Ich glaube, so habe ich sie auch im Kopf.
320.000 LKW-Ladung und wir sprechen hier nicht von Kleintransportern. Ne? Das heißt, die müssen ja auch dahin. Und wo fahren die her? Durch Hamm und Hüls.
Ja.
Ne? So. Und das ist für Anwohner natürlich auch eine Ankündigung, die sie jetzt nicht gerade fröhlich stimmt. Ne?
Ich finde das gut, dass so eine Bürgerinitiative sich drum kümmert und dass sie zumindest mehr Informationen einfordern. Wahrscheinlich herrscht dieses Misstrauen doch, weil nicht alle Fakten auf den Tisch gelegt werden. Oder ja, man das Gefühl hat.
Man hat das Gefühl, das glaube ich auch. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass auch die Stadt Mahl ja ziemlich früh bekundet hat, wir wollen diese Halde nicht, sich auch vorbehalten hat, einen Klageweg zu beschreiten. Die Dorstner sind da schon, wie gesagt, schon ein bisschen weiter. Aber wogegen sollen die jetzt klagen? Es liegt ja nichts Konkretes auf dem Tisch. Und dass sich Sachen auch immer verzögern und dass man auch immer wieder sich auf einen neuen Stand bringen muss. Ne? Das zeigt sich darum. Ursprünglich hieß es ja auch mal, dass Bringfortzahl der Erweiterung 2025 aus der Bergaufsicht entlassen wird. Also es ist jetzt 2025. Aktuell habe ich davon noch nichts gehört. Aber das ist vielleicht jetzt auch in den folgenden Monaten nochmal Thema unserer Berichterstattung. Aber daran sieht man auch, man muss auch wirklich, da sind so viele Beteiligte, da gehört die Bezirksregierung dazu, der RVR gehört dazu, die RAG. Und natürlich wollen die Anwohner da mitgenommen werden. Ne? Und ich habe auch mal, oder man sagt ja auch immer, das habe ich selber mal hier im Podcast gesagt, ne, es gibt Einzelinteressen und es gibt natürlich die Interessen der Gesellschaft. Irgendwo muss alles hin, was wir so produzieren. Gleichwohl glaube ich, dass in jedem Fall Offenheit immer das beste Rezept ist. Ne? Und ich weiß auch, dass gerade hier die Bürgerinitiative, dass die Vertreter der Bürgerinitiative auch immer wieder, die waren beim RVR und haben da Akteneinsicht bekommen. Die versuchen sich auch selber auf dem Laufenden zu halten. Ich weiß jetzt nicht, wie deren Kontakt aktuell ist, aber wir bleiben da auf jeden Fall auch dran an dem Thema.
Ne? Genau.
Und nebenbei auch Bauschutt kann ja stark belastet sein.
Das ist die Sorge von Herrn Lienemeier.
Genau.
Natürlich.
Aber wie du schon gesagt hast, wir bleiben bei dem Thema dran, vor allem in Form oder in Person von unserem Kollegen Thomas Brüsch, den wir jetzt schon öfter erwähnt haben. Genau, und dann würde ich sagen, haben wir noch ein Thema, und zwar das lange Pfingstwochenende steht an. Unsere Wochenendtipps fehlen natürlich noch und es ist wirklich einiges los. Es ist natürlich langes Wochenende, das nutzen viele Vereine, Institutionen für Feste, wie zum Beispiel die Jugendeinrichtung Wilmer, die am Samstag ab 14 Uhr am Hülser Markt ihr Sommerfest feiert. Highlights sind der Spielbus Marki Mobil, der da sein wird. Es kommt ein Zirkusclown, es wird eine Hüpfburg aufgebaut, es gibt Tombola, also vor allem für Kinder und Jugendliche, wird an dem Samstag viel geboten. Dann ist am Samstag auch noch ein Auftritt vom Musiker Stefan Gliwitzki. Der kommt mit seinem neuen Soloprogramm Die Liedermacher nochmal ins Kulturzentrum Erlöserkirche wird da Werke bekannter deutscher Songpoeten wie Hannes Wader oder Reinhard May zum Besten geben. Das geht am Samstag um 19 Uhr los. Was jetzt auch schon ganz lange ist, damit hast du dich früher auch viel beschäftigt, sind die Ruhrfestspiele. Martina, ne? Die gehen nämlich jetzt am Wochenende, am Pfingstwochenende zu Ende. Und in Mahl ist als letzter Auftritt, als letztes das Quintett, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, Kolsimtscha auf. Die verbinden osteuropäische Musiktradition mit Jazz und Elementen der klassischen Musik. Das ist am Samstag von 20 bis 22 Uhr im Mahler Theater. Und ich glaube, das größte Event, kann man schon so sagen, jetzt am langen Pfingstwochenende in Mahl, ist der Mühlentag, der bundesweit gefeiert wird. In Mahl laden die Mühlradfreunde des Mahler Heimatvereins zum Familienfest ein, in den Volkspark rund um die Wassermühle. Und was es da alles sonst noch gibt, wird wieder live Korn zu Mehl gemahlen, das kann man sich angucken. Schmiede fertigen in der Schmiede, mit Initialen verzierte Hufeisen-Glücksbringer an. Der Drechsler gestaltet wieder kleine Kunstwerke aus Holz. Es ist ein Imker da, der seine Handwerkskunst präsentiert und die Welt der Bienen einführt. Und als Auftakt gibt es noch ein Jazzfrühstück im Guido Heil. Das heißt, die beiden Vereine nutzen auch wieder ihre Nähe und gestalten den Mühlentag auch zusammen. Es gibt auch ein großes Programm für Kinder. Wer daran Interesse hat, das ist am Pfingstmontag einfach mal in den Volkspark gehen sich das alles angucken, was der Heimatverein da so auf die Beine stellt. Und ich würde sagen...
Ja, vielleicht noch, das ist eine absolute Empfehlung. Also was der Verein da an einem Tag, nicht nur an dem Tag, aber auch an dem Tag für Publikum auf die Beine stellt, das ist schon richtig toll. Das ist ein absolut tolles Ausflugsziel für Familien. Man kriegt da was zu essen, zu trinken.
Ja,
die Kinder sind bestens unterhalten, wenn die den Leuten da über die Schulter gucken können. Ich war da selber schon ganz oft und kann nur dafür plädieren. Der Eintritt ist natürlich frei.
Genau.
Und kann nur dafür plädieren, sich das mal vor Ort anzugucken. Ja. Und es ist ja auch eine Veranstaltung, die jetzt nicht so sehr vom Wetter abhängig ist, weil es ja auch in der Museumsscheune stattfindet und auch das Jazzcafé im Guido Heilandbad ist überdacht. Also da kann man bei jedem Wetter hingehen.
Ja, genau. Und sonst, du sagst sowas, kann man sich ja sonst nicht angucken. Beim Volksparkfest kenne ich es noch, da war ich ja jetzt auch die letzten beiden Male, da zeigen sie es noch. Aber sonst...
Und ich sag mal so, wer auch immer aktiv auf den Heimatverein zugeht und fragt, kann ich da mal gucken oder, ne, es gibt ja auch das Heimatmuseum.
Genau.
Also, die haben da schon so ein paar Schätze und ich glaube, dass nur ein, zwei Mal im Jahr ins Rampenlicht zu rücken, ist eigentlich schon fast zu schade.
Ja.
Nur, es müssen ja auch immer Leute dahinter stehen. Die machen das alle ehrenamtlich.
Ja.
Und ich finde, das ist echt ein Schmuckstück. Neben den vielen anderen Aktivitäten, die der Heimatverein so macht, ist das wirklich eine Perle. Und die sollte man auch so ein bisschen pflegen. Also, da würde ich einfach mal hingehen, wenn ich jetzt nichts Wichtiges vorhabe zu Pfingsten.
Wir sind auch da, können wir auch schon mal ankündigen.
Wir gehen da live.
Machen natürlich auch ganz viele Bilder. Also, kann man dann auch auf malerzeitung.de und in der App sich angucken. Und mit den Tipps entlassen wir euch mal ins Wochenende, ins lange Wochenende. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen. Nochmal der Hinweis wer uns eine E-Mail schreiben möchte. Unsere E-Mail-Adresse ist mzredaktion@medienhaus-bauer.de. Ihr findet uns auch auf Facebook und Instagram. Und wenn ihr als Zuhörer bei uns auf der Website noch ein Abo dalassen würdet, würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen. Dann danke ich mich bei unserem Gast, Frau Dr. Bertlach. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Es war ein großes Vergnügen.
Das freut
mich. Ich habe sowas noch nie gemacht. Im Podcast war mir völlig fremd, aber Sie beide haben mir ja toll geholfen dabei.
Das freut uns sehr. Danke natürlich auch dir, Martina.
Ja, wir danken dir, Katharina.
Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Tschüss.